Natürlich war ich jetzt knapp 6 Monate oder 7 Monate ohne Verein, ohne Wettkampfpraxis. Und da hat man natürlich Nachholbedarf und so hoch auch die eigenen Ansprüche sind. Irgendwo muss man auch die, sag ich mal, die Kirche im Dorf lassen und schon wissen, wo man irgendwie herkommt.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Werbung.
Egal, ob du ein Heimwerkerprojekt planst oder deinen Außenbereich in eine grüne Oase verwandeln möchtest, bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren haben wir alles, was du dafür brauchst. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Gartenpflanzen und Baustoffen. Hier findest du eine vielfältige Auswahl, um deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und das Beste ist, dass unser fachkundiges Personal dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal, ob du Fragen zur richtigen Farbauswahl hast oder Tipps für die Rasenpflege benötigst, wir sind für dich da.
Ja, moin liebe Fans des SV Meppen, herzlich willkommen bei Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast. Ich bin Christoph Schillingmann und heute darf ich euch schon zur 37. Folge von Rasenschnack begrüßen. Heute ist ein Spieler des SV Meppen bei mir zu Gast, der seit dem Winter neu zur Mannschaft gestoßen ist oder seit dem Winter neu dabei ist. Und ja, er kann schon auf eine lange Fußballkarriere zurückblicken, hat mehr als 100 Zweitligaspiele, knapp 100 Drittligaspiele. Und ja, ich spreche von Erik Zenger. Hallo Erik, schön, dass du hier bist.
Ja, moin, freut mich hier zu sein.
Ja, wir wollen heute natürlich über deine Karriere, da gab es bestimmt den einen oder anderen interessanten Aspekt. Ja, über deine Pläne hier in Meppen und natürlich auch über die aktuelle sportliche Situation beim SV Meppen sprechen. Ich würde sagen, lass uns mal direkt damit starten. Ja, ihr habt jetzt aus den ersten 3 Spielen nach der Winterpause nur einen Punkt geholt, 2-mal verloren, 1 unentschieden. Das habt ihr euch sicherlich ein bisschen anders vorgestellt, dass wir ins neue Jahr startet, ne?
Definitiv, ja, kann man schon sagen, dass wir uns jetzt nicht mit Ruhm bekleckert haben an den 3 Spieltagen. Das haben wir uns sicherlich anders vorgestellt, haben uns viel vorgenommen in der Vorbereitung, sehr, sehr gut und akribisch gearbeitet. Waren ja auch im Trainingslager, wo wir auch jeden Tag 2-mal auf dem Platz mindestens standen. Und noch die ein oder andere Zusatzeinheit freiwillig gemacht haben. Ja, dass wir natürlich dann so aus der Pause gestartet sind, ist denkbar unglücklich, sage ich mal. Aber ja, Fußball ist kein Wunschkonzert. Man tritt auch gegen einen Gegner an. Und ja, man sollte nicht alles zu sehr an sich ranlassen und alles schwarz malen, sondern es geht immer im Leben weiter und dementsprechend sind wir eigentlich guter Dinge, dass wir zeitnah mal einen Sieg einfahren werden.
Ja, wenn man so in der Vorbereitung ist, ne, dann fühlt man sich ja auch stark bestärkt. Ne? Man hat viele Trainingseinheiten hinter sich, hat an sich gearbeitet, körperlich, athletisch, genauso wie taktisch sicherlich. Und dann startet man mit den Spielen. Warum habt ihr es nicht geschafft, vielleicht diese guten Trainingseindrücke oder dieses gute Gefühl auch, was ihr euch im Winter dann erarbeitet habt, auf den Platz zu übertragen?
Ja, gute Frage. Man kann schon sagen, dass Training oder Vorbereitungsspiele einen ganz anderen Charakter oder also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen einem Pflichtspiel. Ja, und wenn du da natürlich keinen guten Start erwischst, weiß ich nicht, irgendwie die ersten Aktionen klappen nicht so, wie du es dir erhofft hast oder einstudiert hast, oder du in Rückstand liegst und ja, vielleicht merkst, dass die Zuschauer auch etwas unruhiger werden, der ein oder andere Spieler lässt das dann eher an sich ran. Wir sind auch eine junge Truppe, muss man auch natürlich sehen. Und wenn du dann natürlich im Derby zu Hause verlierst, wo du dir sehr viel vorgenommen hast und auch merkst, was das für eine Bedeutung, sage ich mal, für die Fans hatte und auch für uns als Truppe, dann startest du natürlich schon mit, einer kleinen Hypothek in die Rückrunde rein. Zusätzlich noch waren ja die 4 Spiele vor der Winterpause auch nicht mit einem Sieg gekrönt worden. Und ja, dann hat man schon ganz klar im zweiten Rückrundenspiel gegen Jeddelo gemerkt, dass da eine sehr große Verunsicherung herrscht in der Truppe. Und ja, da galt es ja, in der tagtäglichen Arbeit auf dem Trainingsplatz zu versuchen, einmal gut zu arbeiten, einmal sich gut vorzubereiten und vielleicht nochmal ja, den Fokus ganz klar auf sich richten und nicht zu sehr irgendwie hätte Fahrradkette, sage ich mal, ja, in sowas zu verfallen und ja, scheiße, und jetzt haben wir schon 6 Spiele nicht gewonnen und die Fans sind unruhig und ja, was so alles auf einen irgendwie einprasselt und auf eine junge Truppe. Und ja, da würde ich eigentlich sagen, dass wir eine sehr gute Reaktion am Samstag gezeigt haben gegen Bremen 2. Aber wie es in so einer Phase halt ist, machst du meistens, ja, tust du dir schwerer, irgendwie die Tore, also oder eine vernünftige Leistung, die Torchancen in Tore umzumünzen, und der Gegner kommt 3-mal in die Nähe des Strafraums und macht 3 Hütten, sage ich mal. Das gehört zu einer Phase dazu, aber wenn man das da die richtigen Lehren, sage ich mal, draus zieht, kann das auch nochmal irgendwie einen den nötigen Push geben, dass man in einer guten Phase zum Beispiel auch nicht das eher zu schätzen weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es halt gut läuft. Und ja, dementsprechend aber auch muss man auch mal in seinem Leben durch ein paar Täler gehen, dass man ja, da gestärkter rauskommt.
Ja, du hast diesen Negativlauf oder diese Spiele auch dann vor der Winterpause angesprochen. Ja, wenn sowas in den, also man versucht sicherlich, dass das nicht in die Köpfe reinkommt, man versucht das irgendwie auszublenden, aber das ist, glaube ich, relativ schwer. Gibt es da irgendwie Tricks oder Tipps, wie man versucht, einfach das auszublenden dann für diese 90 Minuten?
Ja, also unterm Strich soll jetzt nicht blöd klingen, aber spielen wir nur Fußball. Es geht jetzt, natürlich ist das unser Job, unser Beruf, wofür wir bezahlt werden. Dementsprechend versuchen wir das ja, mit jeder Phase unseres Körpers professionell und vor allen Dingen erfolgreich zu machen. Aber nichtsdestotrotz geht es ja nicht um Leben und Tod im Endeffekt. Ob im Stadion 400 Zuschauer sind oder 40.000, man spielt 11 gegen 11 gegeneinander. Und wenn man da den Fokus richtig, sage ich mal, rückt, dass man 11 gegen 11 spielt und dass man von klein auf, sage ich mal, der Passion nachgeht, dann kann man sich das auch ein bisschen einfacher halten, als wenn man jetzt zu viel da rein interpretiert und denkt, ja, oh, wenn wir jetzt das Spiel nicht gewinnen, dann sind es schon 7 nicht erfolgreiche Spiele gewesen. Und was macht die Konkurrenz in der Tabelle? Und ja, kannst halt viel, wenn du da anfängst, zu viel nachzudenken, dann wird das zu sehr verkopft und dann wird wahrscheinlich das Endprodukt dann nicht so gut aussehen. Das denke ich auf jeden Fall. Und natürlich holt man sich auch, kann man sich auch Selbstvertrauen in den Trainingseinheiten, in der Trainingswoche holen. Wenn man da ja, sein Bestes gibt tagtäglich, dann geht man auch vielleicht mit einem paar Prozent besseren Gefühl in das Spiel rein. Aber wie gesagt, sehen wir jetzt wie am Wochenende, da liegst du 1-0 hinten nach, keine Ahnung, 15 Sekunden. Da denkst du auch schon wieder, boah, wie geht das denn los? Wir haben da eine geile Reaktion gezeigt, direkt den Ausgleichstreffer gemacht und riesen Druck entwickelt. Aber ja, trotzdem können wir ja am Ende dann mit dem Unentschieden, ja, sag ich mal, glücklich sein, weil das mit der letzten Aktion des Spiels passiert ist. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt das ganze Spiel betrachtet, hätte sich auch keiner über ein, weiß ich nicht, 6-1 beschweren können, aus meiner Sicht jetzt. Aber ja, so ist der Fußball manchmal, und deswegen liebt man den ja auch, dass da unvorhersehbare Dinge geschehen können. Manchmal auch der Underdog eine Chance hat oder einen guten Tag erwischen kann und der vermeintliche Favorit einen schlechten Tag erwischt, und dann sind die Kräfteverhältnisse irgendwie anders auf einmal. Und ja, aber zurzeit tun wir uns definitiv in der Hinsicht etwas schwerer, ja.
Ja, das waren 17 Sekunden. Ich habe direkt auf die Uhr geschaut. Ich habe auch gedacht, das kann ja nicht wahr sein jetzt, ne? Dass man sich eine Woche vorbereitet und sowieso die Situation schwierig ist, und dann kriegst du so ein Gegentor nach so kurzer Zeit. Aber ich fand auch, die Reaktion war gut. Die haben sich, die Jungs haben nicht die Köpfe hängen lassen, haben im Prinzip das Spiel nochmal von vorne begonnen. Und ja, wie du eben gesagt hast, haben Druck entwickelt, haben sich ja auch etliche Chancen rausgespielt, haben, ich finde, eine starke Leistung gezeigt. Nur beim Ergebnis waren sich dann nachher alle einig. Es waren 2 Punkte zu wenig, ne?
Definitiv, ja. Das muss man auf jeden Fall so konstatieren. Wenn man so viele Torchancen hat, dann sollte man das irgendwie hinbekommen, dass man ein Tor mehr schießt als der Gegner, ja.
Ja, und die Gegentore waren ja auch teilweise Slapstick, ne?
Also ja, das war verrückt. Also mal angenommen, noch nach dem Rückpass hätten die noch ein Tor gemacht, die Bremer. Da wüssten die selber nicht, wie die 3 Tore in der ersten Halbzeit gemacht haben. Aber das war echt ein verrücktes Spiel, ja.
Ja, da hat Julius Pünd alles reingeworfen, was er hatte, ne?
Alles reingeworfen und hat sich dann selbst rausgeworfen, weil der ziemlich benommen war in der Halbzeit und nicht mehr sagen konnte, wie der Spielstand ist.
Ja.
Aber da sieht man auch, dass wir wirklich versuchen, alles dem Erfolg unterzuordnen und uns da reinschmeißen. Und sieht man das Endresultat und das ist positiv. Und manchmal muss man halt einen längeren Weg gehen, dass man das auch dann, sage ich mal, auf dem Platz irgendwie sehen kann. Ja,
ja, und ihr habt bis zum Ende an euch geglaubt. Du bist ja gegen Ende des Spiels noch für Willi Evsejev reingekommen. Ne? Mhm. Für Willi war das doch, ne?
Ja, genau.
Und in der Vergangenheit war es häufig so, dass Meppen, also jetzt vor allem im Herbst, häufig späte Gegentreffer kassiert hat. Richtig bitter immer gewesen. Häufig dann auch nach Standardsituationen. Diesmal war es umgekehrt. Diesmal habt ihr den späten Gegentreffer erzielt. Ja, gerade auch so eine Situation, wenn man so spät ja auch trifft, das fühlt sich ja dann ja immer so ein bisschen wie ein Sieg an. Kann euch das, oder was für eine Wirkung kann das, kann dieses Tor für euch haben, auch für die restliche Saison?
Ja, wie du gesagt hast, und was, ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier, aber was ich schon mitbekommen habe, dass die Nackenschläge halt oft auf Meppner Seite in der Hinrunde ausgefallen sind, dass späte entweder Ausgleichstreffer oder Siegtreffer für den Gegner passiert sind und man auf der anderen Seite, sage ich mal, gestanden hat. Und diesmal waren wir, sage ich mal, der glücklichere Part. Aber hoffentlich können wir den Schwung mitnehmen, einmal in Kraft ziehen aus der einmal aus der Leistung, die wir gebracht haben am Wochenende, plus auch noch die Mentalität, dass wir nicht aufgegeben haben und uns dann am Ende doch noch mit einem Unentschieden, sage ich mal, belohnt haben. Aber ja, wir können jetzt hier lange herumphilosophieren. Ne? Am Wochenende kann die Welt schon wieder anders aussehen, in die eine oder andere Richtung. Deswegen wird man in Nachbetrachtung des Spiels in Lübeck oder auch der ganzen Rückrunde sehen, was das jetzt am Ende gebracht hat. Aber wenn man sieht, dass man solche Erfolgserlebnisse, sage ich mal, in der Hinrunde nicht hatte, dann kann man schon irgendwie guter Dinge sein und hoffen, dass das vielleicht dann auch so weitergeht.
Ja, bei dir persönlich, du hast jetzt in den ersten 3 Spielen, einmal hast du gegen Jeddo hast du von Anfang an gespielt, in Oldenburg bist du in der Halbzeit reingekommen und wie eben erwähnt, gegen Bremen in der Schlussphase reingekommen. War es, glaube ich, ein bisschen angeschlagen, krankheitsbedingt unter der Woche. Wie weit bist du? Bist du schon, oder kommst du immer weiter Richtung 100% oder wie ist gerade so dein aktueller Stand?
Ich bin jetzt seit knapp 2 Wochen ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Vielleicht hört man das auch an meiner Stimme. Aber soweit geht es mir eigentlich gut. Ich versuche jede Trainingseinheit zu nutzen, um auf ein gutes Level oder auf mein Top-Level, sage ich mal, zu kommen. Natürlich war ich jetzt knapp 6 Monate oder 7 Monate ohne Verein, ohne Wettkampfpraxis. Und da haben wir natürlich Nachholbedarf und so hoch auch die eigenen Ansprüche sind. Irgendwo muss man auch die, sage ich mal, die Kirche im Dorf lassen und schon wissen, wo man irgendwie herkommt. Deswegen bin ich über jede Einsatzzeit froh, die ich bekomme und versuche da mein Bestes auf den Platz zu geben. Und ich denke, das sollte von Woche zu Woche immer besser gelingen.
Ja, ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor, wenn man vereinslos ist, sich dann auch individuell fit zu halten, weil ich glaube, Mannschaftstraining ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Mannschaftstraining, oder?
Ja, definitiv. Zwar hatte ich ungefähr 3 Monate von den 6 oder 7 Monaten Mannschaftstraining. Aber trotzdem, und Training ist das eine, aber Spiel ist nochmal was ganz, ganz anderes. Da kannst du noch so viele Läufe machen oder Krafttraining im Fitnessstudio. Aber die Wettkampfpraxis, das ist eigentlich das, was wodurch man sich Selbstvertrauen, Rhythmus und vor allen Dingen auch die Matchfitness holt. Und die hatte ich natürlich nicht. Nichtsdestotrotz habe ich akribisch gearbeitet. Deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt quasi auf einem Bein hier angekommen bin. definitiv nicht. Aber natürlich ist da noch Luft nach oben.
Wo konntest du dich fit halten? Wo hast du mittrainiert?
Bei Schalke 2 durfte ich mich fit halten für 3 Monate, genau.
Okay, und Regionalliga West, hast du da noch alte Bekanntschaften dorthin oder wie ist das zustande gekommen?
Ich kenne den Ben Manga noch ziemlich gut. Der war in meiner Jugendzeit, als ich bei Bayer Leverkusen gespielt habe, war der Trainer bei Alemannia Aachen. Und da haben wir uns schon abseits des Platzes ab und zu mal unterhalten und uns ganz gut verstanden. Und waren immer mal wieder über die Jahre in Kontakt. Ab und zu war der auch in Sandhausen mal im Stadion. Da haben wir uns auch nach dem Spiel mal kurz ausgetauscht. Und dann hatte ich ihn mal im Sommer dann kontaktiert, ob die Möglichkeit bestünde, dass ich mich dort fit halten kann. Und der hat natürlich, so dankbar, wie ich ihm nur sein kann, hat das dann ermöglicht, definitiv.
Ja, schön. Das freut mich, dass du da die Möglichkeit hattest. Du hast dann jetzt im Winter Meppen unterschrieben. Wir haben auch schon im Trainingslager ein bisschen dann darüber gesprochen, wie das zustande gekommen ist. Du hast mir erzählt, dass das Gesamtpaket Meppen dich einfach überzeugt hat, weil du auch dann die Möglichkeit hast, hier im Jugendbereich reinzuschnuppern, deine ersten Schritte zu machen. Du hast es, glaube ich, so gesagt, die Karriere nach der Karriere vorbereiten, irgendwie so, meine ich. Erstmal dazu, wohnst du eigentlich jetzt mittlerweile in Meppen? Ich glaube, ihr hattet damals vor 4 Wochen war es, ja? Hattet ihr noch Ausschau gehalten sozusagen, ne?
Ja, wir sind jetzt nach Meppen gezogen, haben eine schöne Wohnung gefunden für uns als Familie, sind uns die noch ein bisschen am Einrichten, also fallen noch ganz viele andere Themen an, abseits des Platzes, sage ich mal, aber wir haben jetzt eine schöne Wohnung gefunden und leben uns gerade hier ein, ja.
Ja, schön, das freut mich. Du hast hier in Meppen unterschrieben, auch ein bisschen längerfristig, bis 32. Kannst du dir vorstellen, hier irgendwann deine Karriere zu beenden?
Definitiv. Also einmal, man wird nicht jünger, das stimmt fest, steht fest. Aber nochmal zu der Frage davor zu kommen. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich das halt sehe, dass ich jetzt irgendwie die Karriere gemütlich ausklingen lassen möchte. Mhm. Das ist auf keineswegs der Fall. Sondern ich möchte natürlich maximalen Erfolg mit dem SV Meppen haben, mich als Spieler und vor allen Dingen als Mensch hier voll einbringen. Und was dann am Ende dabei rumkommt, da können wir ganz viel rum philosophieren, aber das wird man dann am Ende sehen. Aber definitiv bin ich sehr, sehr hungrig und ehrgeizig und diszipliniert und möchte hier fußballerisch gut reinkommen, Fuß fassen und das, was ich, sage ich mal, kann, hier auch zeigen. Und ansonsten, SV Meppen ist ein Traditionsverein, der mir auch in guter Erinnerung geblieben ist aus der Drittliga-Zeit, wo ich hier mal gespielt habe oder den SV Meppen kennengelernt habe. Und zu dem Gesamtpaket. Für mich war halt wichtig, einmal die Vertragslaufzeit, dass man halt mit der Familie, dass ein Umzug halt wirklich Sinn macht, weil ich habe halt 2 Kinder und bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie nur auf sich selber schaut, sondern was im Sinne der Familie ist, das mache ich. Hatte auch andere Vertragsangebote vorliegen, die halt familiär für uns eher weniger Sinn ergeben haben. Und ich bin hier halt sehr happy, dass das hier mit dem SV Meppen geklappt hat. und ich auch in der Jugend reinschnuppern kann. Ich mache halt nebenbei noch einen Trainerschein und zusätzlich kann ich ab und zu in der Jugend reinschauen. Wir haben die Abmachung war jetzt so, dass wir uns erstmal den Umzug machen, dass wir als Familie hier ankommen und dann alles Weitere dann mit dem NLZ-Leiter besprechen, wie man mich wo gebrauchen kann, weil manche Posten sind halt besetzt, manche unterbesetzt und da schauen wir jetzt demnächst mal, wie das passt. Aber ich würde natürlich sehr, sehr gerne eine Mannschaft begleiten, da meine ersten Steps machen und vor allen Dingen das, was ich im Laufe meiner Spielerkarriere gelernt habe oder gesehen habe, was wichtig ist, worauf es ankommt, dass ich das den Jungs vermittle, dass sie auch ihre nächsten Steps in der Karriere gehen können. Da bin ich recht selbstlos oder sehr hilfsbereit, was das angeht. Und das sind so Themen, die für mich halt auch wichtig sind. Und dass ich jetzt nicht nur in der Bubble, sage ich mal, nur Fußballer bin und nur mal hier zum Training hereinschneie oder ein Spiel am Wochenende mache und alles andere ist mir egal, sondern das meine ich auch mit dem Gesamtpaket, dass das ein bisschen mehr sein sollte. Genau.
Ja, deine Heimatstadt ist Leverkusen, ne? Genau. Du hast ja auch viele Jahre in Sandhausen gespielt. Also dir ist schon wichtig, dass wenn du was machst, dass du es dann auch richtig machst, sozusagen, ne?
Ja, genau. Also wenn ich was mache, dann mit 100% und Leib und Seele und das versuche ich hier auch zu machen.
Ja, wenn wir ein bisschen auf deine Karriere schauen, du wurdest bei Bayer Leverkusen ausgebildet, hast anschließend für den VfL Osnabrück, Preußen Münster, dann lange für den SV Sandhausen, zwischendurch für den Hallischen FC und jetzt dann zuletzt für den MSV Duisburg. Ich hoffe, ich habe keinen Verein vergessen. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, wo war deine schönste Station?
Schwer zu sagen. Also alle Stationen hatten irgendwie seine coolen Seiten. Ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der zu sehr nur das vom Fußball abhängig macht, seinen persönlichen Gemütszustand, sage ich mal. Weil ich finde, dass das Leben grundsätzlich sehr schön ist. Ich hatte eine tolle Zeit in Münster zum Beispiel. Da haben wir bis zur Winterpause noch, bevor ich mich schwer verletzt habe am Sprunggelenk, waren wir Zweiter, 2 Punkte hinter Bielefeld, meine ich, und haben, sage ich mal, im Aufstieg geschnuppert. Mhm. Dann kam natürlich die schwere Verletzung, wo man dachte, dass das kürzer dauern würde. Dann hatte ich 2,5 Jahre Probleme am Sprunggelenk, sage ich mal, und mehrere OPs über mich ergehen lassen und stand quasi kurz vorm Karriereende im jungen Alter. Die Zeit in Sandhausen war super. Wo wir auch zwischendurch auch sehr erfolgreiche Zeiten hatten und nicht nur gegen den Abstieg gespielt haben, wo ich, sage ich mal, in der zweiten Liga mich etabliert habe und meine Leistung zeigen konnte und mich auch eventuell für Höheres empfehlen konnte. Leider hatte ich danach nochmal eine schwere Knieverletzung. Aber auch die Zeit in Halle war super, nach den 2,5 Jahren Verletzungen in Sandhausen und Münster, dass ich wieder Spielpraxis sammeln konnte, wieder über eine ganze Saison alle Spiele machen konnte und wieder gemerkt habe, ey, du kannst das und der Körper macht auch mit. Das war auch eine super Zeit. Wir hatten da auch eine sehr, sehr coole Truppe mit coolen Jungs, so wie Klaus Cazula, der jetzt bei Rot-Weiß Essen spielt. Mit den Jungs, also mit einem Teil der Truppe sind wir immer noch in engem Kontakt und waren, sage ich mal, gefühlt von morgens bis abends irgendwie zusammen unterwegs, morgens Training gehabt, dann Mittagessen gewesen, dann noch einen Kaffee getrunken und dann abends noch, wenn jetzt, weiß ich nicht, Champions League war oder Freitagabendspiele, dann haben wir die uns auch noch zusammen irgendwo bei einem Spieler im Wohnzimmer reingezogen. Also da waren schon echt viele coole Stationen dabei, aber ich würde jetzt keinen einzigen Verein jetzt nennen, der jetzt, wo sich das viel, viel besser angefühlt hat, sondern ich habe immer versucht, eine gute Zeit zu haben, mich voll einzubringen und voll drauf einzulassen auf die Geschichte. Und das ist mir, würde ich sagen, im Nachgang ganz gut gelungen.
Ja, du hast deine schweren Verletzungen gerade angesprochen. ja, als junger Kerl, wenn man dann gesagt bekommt, dass es vielleicht das Karriereende sein kann. Ja, was macht das mit einem und wie hast du dich da rausgekämpft?
Ja, gute Frage, ne? Also klar, gab es auch Tage, an denen man ziemlich down war, definitiv. Die sollte man sich auch nicht schönreden und ja, nur, dass man, keine Ahnung. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man sich, weiß ich nicht, ein, zwei Motivationsvideos angeguckt hat und dann auf einmal voller Elan wieder war, ne? So ist es nicht. Aber im Grunde genommen war eigentlich für mich, ja, was mir irgendwie geholfen hat, ich habe halt nichts unversucht gelassen, dass ich wieder auf die Beine komme. War aber auch immer ehrlich zu mir selbst, dass ich gesagt habe, ich versuche mein Bestes zu geben und dann werden wir sehen, was dabei rumkommt, ob es nochmal reicht oder nicht. Aber dann werde ich mir selber nichts vorwerfen können, dass ich nicht irgendwie mein Bestes gegeben habe und alles versucht habe. Sei es ob Ernährung, sei es Zusatztraining oder irgendwelche anderen alternativen Therapiegeschichten. Da habe ich wirklich nichts unversucht gelassen und wurde zum Glück dann noch ja, damit belohnt. Ja, und grundsätzlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist der Fußball ein Teil des Lebens, aber das ist jetzt nicht quasi nur das Einzige, wofür man irgendwie stehen sollte als Mensch. Und das hat mir halt auch, ja, glaube ich, Kraft gegeben. Wenn ich jetzt, also ich habe jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn wir jetzt ein scheiß Spiel hatten während meiner Karriere oder eine schwere Verletzung, dann habe ich es versucht, nicht mit nach Hause zu nehmen und dann an meiner Frau oder meinen Kindern rauszulassen oder meinen Freunden oder Umfeld, sondern dann sollte man Fußball Fußball sein lassen, aber auch sich auf andere Dinge konzentrieren und da versuchen, ja, ein guter Mensch zu sein, ein guter Freund, ein guter Ehemann. Und genau so bin ich an die ganze Geschichte herangegangen und ja, würde ich sagen, das hat mir im Nachhinein sehr geholfen.
Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Ansatz und sollten sich viele zu Herzen nehmen, ne? Also finde ich gut. Wenn man nochmal auf deine Vereine guckt, gibt es denn einen Verein, wo du sagst, ja, der hat mich vielleicht menschlich wie sportlich am meisten geprägt?
Ja, da müsste man auf jeden Fall Bayer Leverkusen nennen. Da war ich, glaube ich, 12 Jahre ab der U9 im Verein. Habe dann noch alle Jugendmannschaften durchlaufen. Hatte auch noch 3 Jahre Profi- oder Fördervertrag, wie man das nennen mag. Hab da halt nur ein Jahr dann in der zweiten Mannschaft gespielt, aber ja, wir kommen aus Leverkusen. Wir sind, als ich 5 Jahre alt war, nach Deutschland gekommen. Zum Glück konnte ich ganz gut kicken und habe dann bei Bayer Leverkusen angefangen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt aber keinen deutschen Pass. Bayer Leverkusen hat sich dafür eingesetzt, dass wir in Deutschland bleiben konnten als Familie. Hat meine Mama unterstützt, dass, weil ihr Studium hier nicht anerkannt wurde, dass sie dann eine Umschulung oder eine Ausbildung, wie man das nennen mag, machen konnte. Also ich würde sagen, dass wir tief verwurzelt mit dem Verein Bayer Leverkusen sind und dementsprechend auch sehr, sehr dankbar. Und vielleicht ist es das, was mich ja, mit am meisten geprägt hat und warum ich unbedingt auch, ja, sei es dem Fußball oder sei es anderen Menschen oder Jungs was zurückgeben möchte. Ja, ich denke, das kommt alles daher, dass ich uns geholfen wurde, sage ich mal, im jungen Alter und dass ich das irgendwie versuche, ja, zurückzugeben.
Mit Leverkusen durftest du auch eine spezielle Reise machen. Weißt du, worauf ich anspielen möchte? Kannst du dir das vorstellen?
Ich kann mir das definitiv vorstellen. Bestimmt meinst du das Champions League-Spiel, das Achtelfinalspiel im Camp Nou in Barcelona. Ja, war natürlich ein spezielles Erlebnis. Da war ich noch A-Jugendspieler, also U19 heißt das ja mittlerweile. Mhm. Genau, da war ich über, ja, Wochen im Kader, glücklicherweise bei Bayer Leverkusen. Für einen Einsatz hat es leider nicht gereicht. Aber ja, da durfte ich im Camp nur auf der Bank sitzen. Zwar bei einer historischen Klatsche, wo Lionel Messi 5 Tore gemacht hat. Davon waren gefühlt 7 Lupfer. Das war echt unglaublich. War natürlich ein krasses Erlebnis, da auf der Bank zu sitzen, solche Weltklasse-Spieler auf dem Feld zu sehen. Da waren Dani Alves, hat hinten rechts gespielt, im Mittelfeld Xavi, wie gesagt Lionel Messi, ich glaube Alexis Sanchez, Cesc Fabregas waren auch bei der Truppe mit dabei. Und ja, das war ein brutales Erlebnis. Also das hat man natürlich versucht aufzusaugen, zu genießen. Andererseits dachte man sich, boah, jetzt steht's, weiß ich nicht, 5-1, 6-1, wenn der Trainer mich gleich reinbringt. Also viel, viel zu holen gibt's da nicht, ne, sag ich mal. Aber trotzdem war das natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Vor allen Dingen wurde das als, hat der Verein das irgendwie ja, cool vorgelebt, dass das ein Erlebnis, sage ich mal, für den ganzen Verein war. Sprich, die zweite Mannschaft und auch meine U19-Mannschaft waren im Stadion, hatten auch ein Testspiel ein oder zwei Tage davor gegen die U19 von Barcelona. Mhm. Aber sprich, quasi meine Mannschaftskollegen waren auch im Stadion mit dabei und haben mir dann Videos geschickt, wo die da oben im Gästeblock saßen und wie ich, weiß nicht, in der Halbzeit den Ball da hochgehalten habe. ja, das war schon ein sehr, sehr cooles und tolles Erlebnis. Aber ja, ich habe mich auch nicht getraut, irgendjemanden nach einem Trikot zu fragen. So ehrlich muss ich auch sein. Ja.
Wen hättest du denn gerne gefragt?
Ich bin, um ehrlich zu sein, Real Madrid-Fan. Deswegen will ich da jetzt nicht viel zu sagen.
Okay, ja, dann warst du natürlich dann beim falschen Verein sozusagen.
Richtig. Ne?
Da hätte dann, ich weiß jetzt nicht, wie wann Real Madrid in der Saison in der Champions League gespielt hat, aber dann hätte vielleicht die Losfee Real ziehen müssen.
Das wäre ja noch ein Ticken cooler, ja.
Ja, ja. ja, wenn man Barcelona oder auch zum Beispiel ja, diesen Tiki-Taka-Fußball, den die da zu der Zeit ja, ich glaube, fast perfekt gespielt haben. Wenn man den im Fernsehen sieht, dann ist das ja schon beeindruckend. Wenn man dann auf der Bank sitzt und nochmal einfach ganz nah dran ist.
Ja, das war geisteskrank. Also, was kann ich dir da erzählen? Also, wir waren, wie man sich halt zum Beispiel, man geht irgendwie meistens irgendwie 40 Minuten vor Spielbeginn zum Aufwärmen raus. Da war von den Barcelona-Spielern weit und breit keiner zu sehen. Mhm. Meistens gehen ja die Torhüter deutlich früher raus. Genau. Da war nicht mal der Valdés, der Torwart, auf dem Platz.
Ja.
Da war keiner da. Irgendwann kam der mit seinem Torwart hin und dem Ersatzkeeper raus auf den Platz. Und ich sag, das war wirklich 20 Minuten vor Spielbeginn. Mhm. Also anscheinend macht er nur ein ganz kurzes Aufwärmen. Die Mannschaft kam noch später von denen. Also die haben gefühlt, weiß ich nicht, sich ein paar Minuten nur aufgewärmt, hin und her gelaufen. Dann haben sie sich im Kreis aufgestellt, haben kurz vom Athletiktrainer die Übung nachgemacht und sich dann ein paar Bälle zugespielt. Und dann sind die entspannt reingegangen. Also das war war schon verrückt zu sehen. Und vor allem, ja, die Performance auf dem Platz, also gefühlt dachtest du, der Ball klebt bei denen am Fuß. Mhm. Die haben auch den Rasen schön gewässert. Und da hat, ja, alles gepasst. Sah so einfach in Zeitlupe, sage ich mal, aus. Aber da war jeder Kontakt, jede Annahme, jeder Pass war perfekt. Und ja, das Spiel ist nicht ohne Grund 7-1 ausgegangen. Da hat man schon dann nochmal live gesehen, was die Truppe für eine Qualität hatte. Und vor allem, wie du sagst, ist, Pep Guardiola war der Trainer. Das war ja, sage ich mal, Barcelona Primetime. Die hatten meistens irgendwie 90% Ballbesitz und der Gegner irgendwie 10. Und das war beim eigenen Abstoß oder beim Anstoß, sage ich mal, nach einem Gegentor. Deswegen, das war schon echt beeindruckend zu sehen. Vor allen Dingen, ja, wenn du jetzt dicht an den Spielern dran stehst oder sitzt. Ja.
Hattest du denn nochmal ein ähnliches Highlight, was in diese Richtung geht in deiner Karriere? Oder würdest du sagen, boah, das war so das Coolste, was ich in meiner Karriere erlebt habe?
Ich hatte schon ein paar coole Highlights. Zum Beispiel das erste Mal, als ich bei den Profis im Kader war, bei Leverkusen, war ein Heimspiel gegen Bayern München. Mhm. Da haben wir sogar das Heimspiel auch 2-1 gewonnen. Das war natürlich auch ein besonderes Erlebnis. Ja, da gab es einige. Also
zum Beispiel das U17-Finale um die deutsche Meisterschaft in Frankfurt, was wir mit Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt gespielt haben. Leider haben wir in der Verlängerung verloren, aber das war natürlich ein Highlight, weil man irgendwie gemerkt hat, dass dann ein riesen Hype um das Spiel gemacht wurde. Am Vorabend gab es irgendein Bankett, dann war auf jedem Platz irgendwie das deutsche Nationalmannschaftstrikot und man hat irgendwelche Gastgeschenke, sage ich mal, bekommen. Also das war jetzt kein Spiel wie gewöhnliches Spiel wie jedes andere so. Das war ganz cool. Ich erinnere mich sehr gerne an das Derby mit Halle in Magdeburg zurück. Vor, ich glaube, 22.500 und das waren auch nur 22.500, weil das ein Hochsicherheitsspiel war und da irgendwie ein Teil der Tribüne nicht besetzt werden durfte. Das war eine unfassbare Stimmung. Das hatte ich während dem Spiel Gänsehaut, wenn der Torwart irgendwie Torabschlag hatte und man das irgendwie kurz mal so genießen konnte, weil ansonsten ist man voll im Tunnel und fokussiert auf das Spiel. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis. Dann haben wir mit Preußen Münster in der ersten Pokalrunde gegen Bayern München gespielt. Da haben wir uns auch noch in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut geschlagen. Ich glaube, da waren wir nur 2-1 oder 1-0 hinten. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 1-0. Das war natürlich unglaublich, gegen Mario Götze zu spielen, der da, glaube ich, frisch zu den Bayern gewechselt ist. Das war natürlich ein Highlight-Spiel. Und ich habe auch ein paar U-Nationalspiele gemacht für Deutschland, wo man auch gegen den einen oder anderen jetzt absoluten Profi gespielt hat. Das war natürlich Highlights. Und da haben wir auch vor der WM 2014, bevor Deutschland Weltmeister wurde, waren wir mit der A-Nationalmannschaft zusammen im Trainingslager in Italien, in Südtirol und haben quasi die, die Gegner ein bisschen simuliert. Ich nicht, über den ganzen Platz mussten wir wie Chile 1-gegen-1 spielen. Oder wir mussten mal hinten uns wie ein schwächerer Gegner hinten reinfallen lassen und quasi nur bunkern. Oder auch mal was anderes probieren, selber im Ballbesitz ganz mutig rauszuspielen, ohne lange Bälle. Da hatten wir halt verschiedene Anforderungsprofile und wie gesagt, da haben wir halt gegen die A-Nationalmannschaft gespielt. Ja, da war,
das war ja auch deren Prime, ne? Kann man ja sagen.
Absolute Prime. Ja. Wenn man, gegen Mesut Özil gespielt hat oder Toni Kroos, der damals schon geisteskrank war, wirklich jeder Kontakt war perfekt. Du denkst, ey, ich lux dem gleich den Ball ab, der macht eine kleine Körpertäuschung und nimmt den Ball dann perfekt zur offenen Seite mit und spielt mit den nächsten Kontakten Diagonalball über 50 Meter. Da hast du schon gedacht, dass das warst du schon sehr, sehr beeindruckt, definitiv, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da kann man ja sagen, dass du auch dann zum Weltmeistertitel so zumindest vorbereitet dazu beigetragen hast. Ne?
ja, das kann man sagen, auf jeden Fall, dass ich da einen riesen Anteil habe, dass Deutschland Weltmeister geworden ist, genau.
Zumindest einen kleinen.
Ganz, ganz klein, würde ich mal sagen. Ja,
wie kriege ich jetzt die Verbindung aus dem Trainingslager in Südtirol der deutschen Nationalmannschaft zum VfB Lübeck hin? Ich sage einfach mal, lass uns mal zum Abschluss jetzt noch mal über das nächste Spiel sprechen, was für euch mit dem SV Meppen ansteht. Samstag seid ihr zu Gast an der Lohmühle. Was glaubst du, was wird dort wichtig sein, damit ihr dort erfolgreich seid?
Ja, wir sollten versuchen, das positive Erlebnis vom letzten Spieltag mitzunehmen, dass wir eine gute Leistung gebracht haben, versuchen da anzuknüpfen. Aber wir spielen auswärts. Das heißt, das Heimteam wird, mit einem Ticken mehr Selbstvertrauen auftreten, als sie es vielleicht auswärts tun. Dementsprechend müssen wir erstmal den Kampf annehmen, über Zweikämpfe versuchen und Laufbereitschaft ins Spiel zu kommen, also erstmal die Basics an den Tag legen und dann natürlich auch unsere fußballerische Qualität, unsere Abläufe auf den Acker zu kriegen, sage ich mal. Und wenn man ein Auswärtsspiel bestreitet, muss man natürlich auch wissen, dass die Heimfans die Mannschaft nach vorne peitschen werden, dass man auch mal schwerere Phasen im Spiel bewältigen muss, gegenhalten muss. Und das sollte uns bewusst sein. Und dennoch sind wir guter Dinge, dass wir dort was Zählbares mitnehmen. Aber das wird man natürlich am Ende sehen, wie gut uns das gelungen ist.
Ja, es ist übrigens doch gar nicht so lange her. Ich habe mal nachgeschaut, dass du auch an der Lohmühle warst. Zwar hast du nicht gespielt, saßt mit Duisburg letzte Saison da 90 Minuten auf der Bank. Anfang Mai 24 war das. 5:3 ist es ausgegangen für Lübeck. Mhm. Aber ich habe zwischendurch 3-1 geführt. Ne, auch ein wildes Spiel gewesen da
ja, in Lübeck. Ne? Das war ein ganz wildes Spiel. Ich weiß nicht, ob das Freitagabend war oder so. Auf jeden Fall meine ich, das war ein Abendspiel. Lübeck war da schon, stand da schon fest als Absteiger. Wir eigentlich auch, rein rechnerisch, wenn wir 200 Tore gemacht hätten in den letzten 3 Spieltagen und die Gegner hätten keinen Punkt geholt, dann vielleicht nicht, aber eigentlich waren wir auch abgestiegen mit dem MSV. Ja, haben 3-1 geführt, haben das Spiel eigentlich ganz gut gemacht. Dann haben sich, ich glaube, 2-3 Spieler während dem Spiel dann verletzt. Ich glaube, Wechselkontingent war auch erschöpft. Also ein Spieler musste mit einer gebrochenen Rippe weiterspielen zum Beispiel. Mhm. Auf einmal ist den Lübeckern alles gelungen. Da hat irgendein 17-Jähriger sein Debüt gefeiert. Der hat den mit der verletzten Rippe schwindlig gespielt. Das war ein ganz, ganz verrücktes Spiel. Und keins, was man jetzt unbedingt nochmal erleben muss. Benny Giert hat, glaube ich, dann zum ersten Mal nach monatelanger, ich will jetzt nicht sagen Pause, sondern der kam einfach nicht zum Zug, hat da gespielt und einen Doppelpack gemacht. Also habe ich mal gut ins Spiel gestartet, aber irgendwann war da der komplette Wurm drin, sage ich mal. Mit dem Spieltag war dann der Abstieg auch besiegelt. Die Lübeck-Fans sind nach dem Spiel irgendwie ausgerastet, wollten auf den Platz stürmen. Die Duisburg-Fans wollten auf den Platz stürmen und wir standen dann da, haben einen Kreis noch gebildet nach dem Spiel. Der Trainer hat noch versucht, irgendwelche Worte an die Mannschaft zu richten. Es hat angefangen zu regnen. Also das war wirklich ein geisteskrankes Erlebnis. Das sollte jetzt am Wochenende definitiv nicht der Fall sein, aber war jetzt kein geiles Erlebnis damals, ja.
Euer wildes Spiel hattet ihr jetzt am letzten Wochenende, deswegen wird es vielleicht dann nicht ganz so wild.
Das hoffe ich schon.
Nochmal eine kurze Nachfrage zu Benny Giert. Er hat 2 Tore gemacht. Benjamin Giert hat ja auch in Meppen eine Vergangenheit, hat in der Aufstiegssaison 2016-17 kann man im Prinzip so ein bisschen sagen, Meppen auch mit zum Aufstieg geschossen. Wie hast du ihn in dem halben Jahr bei Duisburg kennengelernt?
Als einen sehr, sehr coolen, lockeren Typ. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Der hatte in Duisburg keine einfache Zeit, kam wenig zum Zug, außer, wie gesagt, an den letzten Spieltagen. Und in Lübeck hat er sich dann auch noch verletzt, meine ich, und konnte dann kein Spiel mehr machen für den MSV. Aber ich denke, so wie ich auch hier gehört habe, dass der einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Und so ist es auch bei mir. Also ein sehr, sehr guter und feiner Kerl.
Ja, dann sind wir mal gespannt, oder ich bin gespannt, wie ihr dann am Samstag in Lübeck performt. Und ob und wie viele Punkte ihr dann mit ins Emsland entführen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall für die restlichen Spiele, die ihr jetzt noch im Frühjahr habt, viel Erfolg und dass du und ihr und auch privat, dass alles gut ist, dass ihr eure Ziele erreicht. Und vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast mit Erik Zenger. Und liebe Fans des SV Meppen, vielen Dank, dass ihr auch reingehört habt und dabei wart. Und die nächste Folge gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin eine gute Zeit und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ.